Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Aha, 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 ahoi.
Sorry.
Hey, Micha.
Ja, okay, der war schlecht. Wir lassen ihn trotzdem da. Heute ist Samstag, der 6. Juli. Und wir liegen inzwischen an der Südspitze von der Isle of Man. Und es ist friedlich und idyllisch. Das war nicht immer so. Aber dazu später mehr. Die aktuelle Episode würde ich gerne unter dem Titel verbuchen: Strömungslehre für Fortgeschrittene. Würdest du das anders nennen?
Ich würde die Fortgeschrittenen vielleicht ersetzen durch Vollhonks, aber egal.
Ja, gut. Ich wollte das jetzt ein bisschen akademischer formulieren. Egal. Es war folgendermaßen. In Artglas haben wir Marc dann verloren. Also vielmehr, er ist freiwillig von Bord gegangen, weil er dann seinen Flug in Dublin kriegen musste am Donnerstag. Und dann sind wir am Donnerstag sind wir schon weiter gesegelt. Ne? Mhm. Und zwar nur eine relativ geringe Strecke, mal 12 Seemeilen. War auch ganz nett, also Wind war okay, schön von achterlicher Wind, kennen wir ja auch nicht so häufig. Wobei, es ändert sich ein bisschen, muss man ja auch mal sagen, immer dieses Rumjammern bringt ja auch nichts. Und dann ist was passiert, womit wir überhaupt nicht so gerechnet haben. Wir sind nämlich nach Strangford eingelaufen. Und Strangford, also haben wir schon gelernt, immer wenn Ford hinten dran steht, dann ist das so viel, heißt das so viel wie Fjord. Ja? Also lange, langgezogene Einbuchtungen. Und Milford Haven zum Beispiel war auch so ein Beispiel. Und das Interessante an Strangford war, dass wir da reingefahren sind und wir sind so, das ist so auch so ein Trichter von See her, der relativ weit erstmal ist. Und da habe ich mich schon so gewundert und habe gedacht, gibt's ja gar nicht. Ey, wir haben ja jetzt nicht so wahnsinniges Tempo mit dem Segel gehabt, aber auf der Uhr hatten wir dann auf einmal 6 Knoten und dann auf einmal 7 Knoten. Und ich habe so ins Wasser geguckt und denke, also durchs Wasser maximal 3 ist ja jetzt merkwürdig.
War auch nicht so viel Wind, was man nicht annehmen konnte, dass es deswegen ist. Also,
und dann sind wir da in diesen Fjord da reingehämmert, muss man echt sagen. Also da ist einem echt, da hat einem der Atem gestockt. Ich habe mit meinem Bruder noch telefoniert, musste mit dem was telefonisch klären. Und dachte, hab dann so irgendwann gesagt, ey, Alter, das glaub ich jetzt ja nicht. Da fuhren wir nämlich dann unseren so Einzelgefahrentonne vorbei. Und da ist uns dann endgültig erstmal klar geworden, dass wir da gerade 7 Knoten Strömung haben müssen oder so, plus dann die 3, die wir noch mit Segel hergestellt haben, waren wir bei 10 Knoten. Und wir sind an dieser Tonne vorbei und das sah aus, als wenn so ein gigantisches, weil das ist so eine große, richtig riesige Tonne, da gibt es übrigens auf radiolabor.com ein Foto dazu, sieht aus, als wenn da so ein riesiges Atom-U-Boot an uns vorbeizieht mit so einer Bugwelle vorne dran. Ne?
Ja, das war wirklich echt, also wenn die Fahrt macht, ja, das war wirklich der Hammer. Ja. Wir haben das zwar im Reeds natürlich gesehen, dass man zu einer bestimmten Zeit da reinfahren soll, weil die Geschwindigkeit die Strömungsgeschwindigkeit bis zu 7 Knoten haben sollte. Aber wenn man dann da ist und das tatsächlich echt erlebt, das ist schon sehr speziell gewesen.
Ja, also das war wirklich sensationell, auch diese ganzen Wasserphänomene, die man da beobachten konnte. Und dann haben wir alles richtig gemacht, weil dann sind wir an diesem Strangford vorbeigezogen, auf der anderen Seite das Städtchen East Porter Ferry, alles sehr hübsch und direkt dahinter sahen wir dann auf der linken Seite, auf der Backbordseite, eine wunderschöne Bucht, die auch in der Karte zum Ankern ausgewiesen war und da haben wir dann diesmal alles richtig gemacht und sind dann auch direkt abgebogen da rein, Anker geworfen und feini feini und lagen da erstmal und das war ganz schön, sehr idyllisches kleines Städtchen auch, dass wir uns dann noch angeguckt haben zusammen mit Geoffroy,
Mensch, ey, du machst Riesenfortschritte.
Ja, ich großartig. Bin auch Geoffroy, unser französischer Begleiter, der jetzt seit einer Woche mit uns zusammen unterwegs ist, seit Kilmore Cay und der hat dann festgemacht an einer Mooringtonne, weil er so mit dem Ankern, hat er uns dann später auch erzählt, ist jetzt nicht so wirklich sein Fachgebiet, obwohl er viele andere Sachen unglaublich gut und viel besser kann als wir, aber an der Stelle, da hatte er, glaube ich, noch so ein bisschen Bedenken, weil er mal eine ziemlich blöde Situation mit seinem Vater da erlebt hat beim Ankern und sie da kurz davor standen, auf so ein Riff aufzulaufen. Gut, egal, dann waren wir da und dann sind wir am nächsten Tag dann auch gleich weiter, weil wir gedacht haben, oh, der Wind steht günstig, wir fahren zur Isle of Man. Und das haben wir dann gemacht, sind auch wieder alles richtig gemacht, kurz vor Niedrigwasser, eine Stunde vor Niedrigwasser, da rausgehämmert. Da muss man eben dazu sagen, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, warum das eigentlich strömungstechnisch so krass ist. Also erstmal ist sozusagen dieser Fjord, diese Stelle, die ist ziemlich tief, 30 Meter, 40 Meter. Und nach hinten, zum Land hin, macht sich das ganz weit auf und da ist ein riesiger Lake. Ne? Und dieser ganze Lake, der will natürlich voller Wasser laufen bei Flut. Und das ganze Wasser will bei Ebbe natürlich auch raus und muss dann durch diese enge Stelle zwischen Strangford und Porter Ferry. Und da kommen dann eben diese Phänomene zusammen. Sind wir auch wieder mit 9, 10 Knoten da rausgefahren. Großartig. Geschwindigkeitsrausch pur. Dann hatten wir einen sehr, sehr schönen Segeltag eigentlich erstmal rüber zur Isle of Man und dann kommt Strömungslehre für Deppen. Dann sind wir nämlich an die Südspitze von der Isle of Man gekommen und da haben wir wieder, muss man echt zum wiederholten Male sagen, da haben wir uns nachher, oder ich habe mich auch mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, die Grundregel 5 nicht beachtet, die sagt, wenn im Reeds irgendeine Stelle einen eigenen Absatz bekommt, dann auf jeden Fall durchlesen und zwar genau durchlesen, bis man es verstanden hat. Und ich habe es halt einfach nur überflogen und dann kommen wir da an die Südspitze von der Isle of Man. Und da ist es halt so, das läuft da so aus und dann gibt es da weiter draußen, ungefähr 500 Meter vom Festland entfernt, den Chicken Rock und auf dem Chicken Rock, da steht ein Leuchtturm. Und da wollten wir so zwischendurch, um so ein bisschen abzukürzen, nicht so außenrum. Und Geoffroy, der fuhr neben uns und der machte dann ein Manöver, wo wir so gedacht haben, was hat er denn jetzt vor? Man muss sagen, Geoffroy ist tatsächlich sehr Bretagne-Segel erfahren, also der ist überall schon gefahren, wo man mit Strömung zu tun hat und der ist dann ganz krass unter Land gefahren und wir haben so gedacht, oh, das könnte aber jetzt ganz übel enden, hat dann aber für uns übel geendet, weil wir uns nämlich aufgrund meiner Anordnung entschieden hatten, eher so Richtung Leuchtturm uns zu halten, was wirklich ein krasser Fehler war, ne? Weil Geoffroy hat das richtig, komplett richtig analysiert. Der hat nämlich gesehen, dass sich diese Strömung an der Küstenlinie entlang wahrscheinlich so orientiert, dann da an diese Landspitze kommt und dann da so rumzieht und direkt auf den Leuchtturm zuzieht und man vielleicht so ganz weit innen vielleicht so ein bisschen weniger Strömung hat. Und der ist nämlich dann bis zu dieser Stelle gezogen, wo die Strömung dann wirklich so um die Ecke geschossen kam und dann so in einem quasi Halbwindkurs darüber geschossen, während wir inzwischen relativ nah an diesem Leuchtturm waren und eigentlich auch ganz gut Druck im Segel hatten, normalerweise so für 5 bis 6 Knoten reicht und wir auf unserem GPS stand genau 0,0 und wir standen direkt neben diesem Leuchtturm und haben so ein bisschen auch gemerkt, oh, wir driften allmählich so ein bisschen auch Richtung Chicken Rock und so. Und haben uns dann entschlossen, diese ganze Situation dadurch so ein bisschen zu bereinigen, dass wir die Maschine zur Hilfe genommen haben, um da nicht noch irgendwie hektisch werden zu müssen.
Und da bin ich echt so froh, dass die Maschine so zuverlässig ist. Das ist ja im Prinzip so eine Situation, die du mal mit einem Freund bei einer Überführung von Dänemark aus nach Berlin rüber hattest, ne? Mhm. Wo dann eben die Maschine nicht ansprang und wo es dann richtig eng geworden ist. Und das war eben gestern sehr, sehr beruhigend. Eine Eins sofort angesprungen und dann haben wir halt mitschieben können und sind da wieder weggekommen.
Genau, und dann ging es auch relativ schnell. Mhm. Also erst nicht, also erst auch mit Maschine sind wir dann nur mit 1,5 bis 2 Knoten weggeschlichen. Aber als wir dann 100 Meter in Strömungsrichtung dann geschafft hatten, da wurde es dann auch allmählich deutlich weniger. Dann haben wir noch 10 Minuten mitlaufen lassen. Und dann konnten wir die Maschine auch wieder ausmachen. Dann sind wir weiter gesegelt, haben uns beglückwünscht zu dieser großartigen Glanzleistung in Sachen Strömungslehre und sind dann hier in diese Bucht reingefahren. Charlestown heißt das, glaube ich, hier, ne? Die Stadt.
Nee, Castletown.
Castletown, stimmt, Castletown, nicht Charlestown, Castletown.
Da gibt es auch einen kleinen Flughafen, was wir erst heute Morgen so richtig gemerkt haben.
Ja, und hier haben wir uns dann, hatten wir auch eine sagenhafte Kalkulation, so wie wir sie schon so oft gemacht haben. Der Wind stand jetzt suboptimal, also der stand so ein bisschen auf die Bucht, aber so von schräg eigentlich. Und vor der am Buchteingang, da gab es auch noch eine Untiefe und dann war so ein bisschen die Spekulation, naja, dann fahren wir da rein. Und dann diese Untiefe deckt so ein bisschen das ab, was so sich da noch so um die Landzunge rumlegt und in die Bucht reinwandert. Und dann wird das schon so passen. Und so war es auch erstmal. Wir sind hier reingekommen, allerdings zu ziemlich genau Niedrigwasser. Und
haben
uns
halt die Rechnung ohne die Flut gemacht. Ne?
Genau, ohne die Flut gemacht. Und das hat sich dann wirklich auch bitterlich gerecht, weil wir ja dann nämlich hier geankert haben, schön gekocht haben. Geoffroy hat 100 Meter weiter geankert, ist dann noch rübergekommen mit seinem aufblasbaren Kajak. Und dann haben wir zusammen gegessen, ganz lecker. Laurenz hat gekocht, Respekt. Und dann, dann hätten wir eigentlich ein Kastenhäuschen aufmachen können, so wie bei der auf der Kirmes, auf der Achterbahn oder irgendwie ein anderes krankes Gerät, was einen hin und her rappelt.
Ja, es war wirklich im Unterschied zu, wenn du unter Segeln bist, dann hast du wenigstens irgendwie vernünftig eine Position und okay, man weiß, man geht da durch, aber wenn man dann so am Anker hängt und es dann in alle Richtungen schaukelt, also das war irgendwie dann doch sehr skurril und sehr nervig, weil dann auch irgendwie das Geschirr durch die Gegend flog und wir natürlich gar nicht darauf eingerichtet waren.
Also ich fand, das ging schon so weit, dass man fast so ein bisschen hysterisch wurde, weil es schepperte und dengelte. Ich habe dann meine Jacke genommen und habe die noch hier in unseren Küchenschrank gestopft, weil da die Gewürzfläschchen und die Tassen hin und her schepperten und so. Ne? Und es wurde auch immer schlimmer. Und ich habe so gedacht, Mann, haben wir uns gerade die Karten gelegt. Ne? Durch dieses Hochwasser, durch diese 6 Meter, die oben drauf gekommen sind, ist nämlich dann doch die Welle hier schön reingewandert in diese Bucht. Und wir haben gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Das ging dann so 2 Stunden, so würde ich sagen. Und dann passiert aber Folgendes. Dann wurde der Wind stärker. Und zwar also richtig deutlich stärker. Der heulte richtig in den Wanden. Und das Coole war, dass er aus einer anderen Richtung kam. Also weil die Prognose war gewesen, deswegen sind wir überhaupt hier reingefahren, dass er über Nacht auf Nord dreht. Und dann sind wir in dieser Bucht hier absolut safe. Das war so die, und heute eben tagsüber dann auch die ganze Zeit vor Nord. Das war der ursprüngliche Grund, warum wir uns für diese Bucht überhaupt entschieden haben. Und dann war es eben tatsächlich auch so, der Wind wurde stärker, kam dann inzwischen aus West, hämmerte dann hier so ein bisschen auch die Berge runter. Und dann merkte man richtig auch, so wie der quasi die alte Welle so glatt gebügelt hat, so allmählich. Mhm. Es kam immer noch so, manchmal so 2, 3 Wellen, die einen dann total genervt haben. Aber die Abstände wurden größer und so, und dann allmählich haben wir dann irgendwann doch noch eine ganz okay Nacht eigentlich verbracht. Also ich auf jeden Fall.
Ja, ich habe dann irgendwann, als das so heftig war, habe ich gedacht, okay, ich kann es eh nicht ändern. Ich nehme jetzt ein Buch und lese, und wenn es dann irgendwann besser ist, dann höre ich auf und schlaf. Das war schon eine Nacht, wo ich denke, ey, das werden wir schon noch an kalten Wintertagen des Öfteren mal erzählen und amüsiert darüber sein, wo es gestern einfach nervig war.
Naja, das war so ein bisschen, da haben wir uns selber so ein bisschen die Karten gelegt. Aber du hast ja auch eine ganz gute Einstellung gehabt. Man muss es nehmen, wie es ist. Man kann es ja doch nicht ändern. Ach, und dann habe ich gedacht, ach, stimmt eigentlich. Schalalalala, und bin wieder ins Bett gegangen, und dann ging es auch einigermaßen tatsächlich, aber es war zwischendurch echt richtig, richtig nervig. Und was auch noch nervig ist, noch zum Schluss dieses ersten Teils, wir sind dann hier angekommen und haben dann unser Handy wieder angemacht und plong, kriegten wir gleich eine Mitteilung von unserem Provider, ist jetzt halt so, kostet jetzt ein Anruf, kostet 1,50 Euro oder so, 50 Kilobyte Datenvolumen kostet 50 Cent, also 1 Kilobyte 1 Cent. Weil nämlich Isle of Man ist eigentlich, gehört zwar zu Großbritannien, hat aber einen Sonderstatus, was natürlich die Mobilfunkanbieter gleich nutzen, um da astronomische Summen aufzurufen. Da haben wir ja schon unsere Erfahrung gemacht in der Karibik, wo wir fast arm geworden sind mit Handygebühren, weil wir mal ein Dokument durch die Gegend geschickt haben oder du mal ein Fußballspiel per Textticker verfolgt hast und dann 150 Euro los warst. Ne?
Was war das nochmal für ein Spiel? Ja, das war, glaube ich, das teuerste Fußballspiel meines Lebens, was ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht mehr.
Schalke
hat wahrscheinlich wieder gegen den BVB verloren. Ich habe es verdrängt. Auf
es
jeden
war,
Fall.
Glaube ich,
eine ordentliche Niederlage und die hat dann auch noch 150 Euro gekostet.
Ja, und ich hatte dir ein PDF-Dokument geschickt, weil die Customs sich da nicht in den Flieger lassen wollten. Hat mich auch 50 Euro gekostet. Haben wir gleich auf Flugmodus hier auf der Isle of Man geschaltet. Und es hat natürlich auch die Konsequenz, dass diese Episode des Podcasts jetzt tatsächlich, die kommt wieder pünktlich, aber die davorgehende, die ist ein bisschen mit Verspätung gekommen, bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen, aber ich habe dann mal kurz überschlagen, wenn ich die hier auf der Isle of Man hätte hochladen wollen, dann hätte mich das irgendwie, das sind 40 Megabyte, hätte mich das 400 Euro gekostet und da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so gut für die Bordkasse, lassen wir einfach mal sein. Soweit bis hierhin und dann gucken wir mal weiter. Bis dann. Inzwischen haben wir uns gerade vor 10 Minuten von Jean-Franc verabschiedet, weil morgen fahren wir weiter Richtung Norden, Richtung Belfast und er will noch ein paar Tage auf der Isle of Man bleiben. Wir sind jetzt auch inzwischen die dritte Nacht hier. Wir haben eigentlich, ehrlich gesagt, von der Isle of Man nur diese Südspitze gesehen, weil uns dieses Castle Town so super gefallen hat. Das war einfach großartig, weil wir sind nach dieser Bumpy Nacht, die wir schon ausführlich beschrieben haben, dann am nächsten Tag rübergefahren. Wir mussten nämlich Wasser bunkern. Unser Tank ist leer. Wir haben ja einen 120-Liter-Tank auf unserem Boot. Und
130.
Ich glaube, es sind 120, aber ist egal. Jedenfalls.
Die Quersumme jedenfalls.
Ja, Schnauze! Auf jeden Fall ist es so, wir mussten da Wasser bunkern, haben wir dann auch gemacht und so. Und da kam dann auch gleich ein Hafenmeister und dann dachte ich schon, oh, jetzt will er womöglich Geld fürs Wasser haben und so, was ja völlig okay gewesen wäre. Aber der war dann super nett und so und meinte nur zu uns, ja, hier, da ist gerade eine Veranstaltung, weil da waren ganz viele Leute, da war so ein bisschen Volksfeststimmung und wir haben uns schon gefragt, was ist denn in der kleinen, netten Stadt da so los? Und dann sagte er uns nämlich, das wäre so ein Badewannen. Rennen, ja, und das klang schon mal total absurd, aber man sah in der Ferne in dem vollen Hafenbecken tatsächlich Leute in kleinen Badewannen rumfahren und drumherum um dieses Hafenbecken waren dann eben ganz viele Zuschauer, die haben dann glaube ich 3 Pfund Eintritt bezahlt, um zu sehen, wie sich Leute da zum Horst machen, die mit so einer Badewanne da durch dieses Hafenbecken fahren. Das war großartig.
Ja, ich habe mich schon so gewundert, beim Wasserbunkern war das ja so akustisch, war das so, als wenn da irgendwie ein Fußballstadion um die Ecke wäre oder so, weil da ist richtig Hallo und Angefeuere und so gewesen. Das fand ich richtig spannend. Mhm. Und als wir dann endlich fertig waren mit Wasserbunkern, sind wir da natürlich hin.
Wir haben den Tipp des Hafenmeisters ernst genommen, der meinte, guckt es euch jetzt an, weil in 2 Stunden ist vermutlich vorbei, weil wir wollten eigentlich zurückfahren und dann mit dem Dingi wiederkommen. Da meinte er, nee, besser jetzt angucken. War auch genau der richtige Tipp. Da haben wir die letzten Rennen dann noch so mitbekommen. Und diese ganze Atmosphäre, das klang dann so ein bisschen so.
Alvin Rogers, a regular competitor. He's competed in almost all of the Tin Bath races. Next to him, number 27. Dan Morey, number 19. He's coming to five.
Und dann hatte ich Glück, weil dann hatte ich mich nämlich schon geärgert, habe gedacht, Mist, ey, den Hafenmeister, den hätte man eigentlich interviewen müssen, weil der total nett und sympathisch war und eben auch so diese ganze Veranstaltung, die war auch so eine Breast Cancer Charity Veranstaltung, die hat auch so ein bisschen promotet und so. Und dann hatte ich aber total Glück, dann haben wir den tatsächlich wiedergefunden, dann habe ich gleich die Chance ergriffen und habe ihn dann nochmal zu dieser ganzen Veranstaltung befragt.
This is a what, a bathtub race?
It's the World Championship Tin Bath Race. World Championship, yeah.
So there are people doing this match from all over the world?
Mainly the old man. It is for charity. They always do it, raise money for charity.
Yeah. And does it have a long tradition?
I don't know the exact year, but about 30 years maybe.
Oh, really? 30 years. And it's a lot of fun. And even the people who are losing it, who are drowning, they get a lot of applause.
Yes. Ben Fogel was in it a couple of years back. You've heard of Ben Fogel? Sailed the Atlantic? He sank in the middle.
Yeah. And loads of people. Incredible event. Yeah,
it's very much a local organized event, yes.
Yeah, very nice. So next time you go to the Isle of Man, don't miss it. Yeah. When's next year?
You can enter same time next year. You can enter if you like.
Ah, okay. But I don't want to drown. Thanks.
Oh, you're also, welcome. Da hört man schon raus, die haben verdammt viel Spaß dabei. Und diesen Part, wo er sagt, da wäre auch so ein sehr bekannter Weltumsegler, der quasi den ganzen Globus einmal umrundet hat, fehlerfrei, der wäre auch schon mitten im Hafenbecken gesunken und so. Das ist so ein bisschen so dieser typisch britische Humor. Also das war einfach großartig. Und es war immer so toll, wie das dann von dem Publikum, wenn dann einer gekentert ist oder da gab es auch noch eine andere Veranstaltung, da mussten Kinder sich mit so einem Seil und so einer Rolle über das Hafenbecken rollen lassen und versuchen, in so einen Autoreifen reinzutreffen. Und jedes Mal, wenn dann einer gescheitert ist, dann wurde das bejubelt, aber so auf so eine nette Art und Weise. Also nicht so die deutsche Schadenfreude, sondern eher so, er hat es versucht und er ist halt gescheitert. Und das fand ich auch sehr sympathisch.
Ja, das war auch so süß, wie die Kinder dann immer versucht haben, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wenn sie von der Leine loslassen mussten, um dann reinzuspringen. Und ein paar Mal, und da ist das Publikum auch positiv mitgegangen, so haben die dann so gedacht, jetzt haben sie es geschafft. Und dann haben sie alle so, waren sie so ein bisschen enttäuscht und haben so mitgefiebert. Das fand ich total sympathisch.
Mhm. Und jetzt kommen wir dann zu einer absoluten Glanzleistung, die wir dann vollbracht haben. Weil nachdem wir uns das alles angeguckt haben, haben wir gedacht, okay, ja, ist jetzt vielleicht auch ganz gut, mal zurückzufahren, das Boot, weil hier ist ja Tidenhub und so und dieser ganze Hafen fällt trocken. Wir mussten mit dem Boot also auch weg. Wir lagen da an der Kaimauer, hatten vielleicht noch vermutlich 2 Meter Wasser unterm Kiel oder 1,50. Aber haben gedacht, wir fahren erstmal wieder raus auf unseren Ankerplatz und kommen dann mit dem Dinghy wieder. Haben wir dann auch gemacht. Sind schön da reingefahren mit dem Dinghy, haben das irgendwie schön festgemacht. Wussten, okay, Wasser läuft so allmählich ab. Da war so eine Rampe, die so allmählich hochging. Und da haben wir dann das Dinghy da festgemacht, noch so für alle Fälle. Und dann sind wir wieder da rumgelaufen und haben uns alles Mögliche angeguckt und so. Ich glaube, wir haben sogar ein Internetcafé gefunden und kamen dann irgendwann zurück.
Haben
und
auch schön eingekauft.
Auch eingekauft haben wir auch noch. Ne? Ja, und wir haben uns auch Zeit gelassen. Und dann kamen wir wieder zurück und tatsächlich lag unser Dinghy auch noch da, aber es fehlte was anderes.
Das Wasser war weg.
Und zwar wirklich komplett. Und meine erste Reaktion war, what the fuck? Weil es war wirklich richtig weg. Also da waren
richtig weit weg.
Ja, weit weg. Also es war richtig. Und wir haben uns mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, haben gedacht, alter Schwede, wie behämmert kann man eigentlich sein? Und die Strafe dafür war, dass wir unser ganzes Zeug dann erstmal, unsere Einkäufe, alles so an die Molenmauer entlang da getragen haben, bis an die Spitze. Und dann sind wir zurück, dann haben wir unsere Schuhe ausgezogen, unsere Hosen ausgezogen, nur Unterhosen an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der ein oder andere Einwohner von Castletown hinter der Gardine sich scheckig gelacht hat, wie die drei Vollhorste da ihr Dinghy da durch diese algenbesetzte Landschaft da tragen. Es war furchtbar, fand ich.
Ja, es war so, aber das war ja wieder so ein Punkt, wo man es nicht ändern kann, ne?
Ja.
Wo ich so gedacht habe, okay, das Einzige, was ich jetzt ändern kann, ist, dass ich mich nicht ärgere. Und ja, dann haben wir halt viel gelacht und dann war es eigentlich auch okay.
Ja, wir haben viel gelacht, das stimmt. Und es war letztendlich auch nicht so schlimm. Also wir haben das Boot dann, also das hat schon 20 Minuten gedauert, bis wir dann da das über Stock und Stein dann endlich wieder im Wasser hatten. Und dann ging es aber letztendlich auch ganz gut. Aber wir haben uns dann im Nachhinein schon so ein bisschen gefragt, ey, wir sind vorhin noch mit unserem großen Boot da weg, weil wir wussten, dass das Wasser absackt und wir wussten auch, dass der ganze Hafen trocken fällt. Aber irgendwie haben wir es da so ein bisschen ignoriert.
Ja, wir waren irgendwie so scharf drauf, das Städtchen anzugucken, was wirklich sehr, sehr schön ist. Also es ist wirklich einer der schönsten Orte, die wir bisher gesehen haben. Und das ist wohl irgendwie die alte Hauptstadt gewesen. Da ist eine komplett erhaltene, wunderschöne Burganlage, die zu den am besten erhaltenen in ganz Europa gehört. Und das haben wir halt alles irgendwie gesehen und gedacht, hey, und dann haben wir es irgendwie völlig aus den Augen verloren, dass natürlich das Wasser abhaut und wir dann irgendwie hinterher rennen müssen.
Aber es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Naja, und dann heute hatten wir auch noch einen ganz spannenden Moment, weil Geoffroy kam dann rüber, der hatte angeboten, wir hatten ja dann zwei leichte Grundberührungen mit dem Boot gehabt in der vergangenen Episode, habt ihr davon gehört. Und dann haben wir gedacht, okay, weil er hatte angeboten, er hat so eine GoPro-Kamera, da mal unten zu gucken, was eigentlich los ist. Und dann ist er zu uns gekommen, der hatte eben auch einen Neoprenanzug und ist dann am Boot runtergetaucht und hat das Ganze dann auch gefilmt. Und da haben wir dann einen ganz guten Überblick bekommen, was da eigentlich am Kiel passiert ist.
Geoffroy, what did you see?
I see the key and it's good.
Everything's fine with our boat.
Yeah.
Is there no hole in the boat?
Hole, what is that?
A trunk?
Ah, no.
But Geoffroy, how cold is the water? What do you think?
Very cold.
It's very, very cold water. So you did a movie, a high definition movie of our boat from underwater?
Yeah.
That's great. Yeah. Let's have a look.
Was ist denn da passiert?
Naja, warum soll ich das erzählen?
Weil du es gemacht hast.
Na, ich war ja nicht an der Pinne. Egal. Da hat halt dann mit der GoPro das gefilmt und wir haben tatsächlich ein schönes kleines Filmchen darüber, wie das da unten aussieht. Richtig tolle Aufnahmen, also wirklich in sendefähiger Qualität fürs Fernsehen und so. Ne? Dann ist halt seitlich am Kiel ist so ein bisschen was abgeschubbert und unten drunter ist offensichtlich von dem Anti-Fouling ein bisschen was weg. Aber es geht jetzt nicht an die Substanz und da waren wir doch sehr erleichtert, vor allen Dingen ich.
Also der Wert des Bootes ist schon gemindert, aber es ist letztendlich wirklich total egal, weil ist ja ein kompletter Eisenkiel und da ist halt irgendwie so ein bisschen von der Farbe ab. Da ist auch noch nicht mal klar, ob das abgeschabt ist oder ob das irgendwie einfach mit ein bisschen Sand, keine Ahnung, völlig egal. Also wir haben sogar noch zu Hause einen Rest Anti-Fouling da, wenn das Ding im Herbst aus dem Wasser kommt, wird da einfach drüber gepinselt, Piece of Cake, völlig egal, komplette Entwarnung. Aber der Geoffroy hat da echt total guten Job gemacht. War noch irgendwas Spannendes, was wir jetzt noch...
Spannend war schon der erste Moment, wo du ins Wasser gegangen bist, ne?
Ja, das wollte ich jetzt eigentlich weglassen. Also ich bin das erste Mal nach 7 Wochen, weil wir jetzt mehrere Tage geankert haben und keine Dusche an Bord ist, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du mal ins Wasser gehen, ist keine Frage. Die Wassertemperatur liegt hier bei, ich glaube, 13, 14 Grad, würde ich jetzt mal so schätzen. Was denkst du?
Ja, ich denke auch so 14 Grad und... Naja, wir sind ja dann drin gewesen. Erzähl mal, wie das war so.
Also bei mir war es so, ich habe es vorhin schon mal kurz erzählt, ich bin reingehüpft und wie von der Tarantel gestochen wieder raus. Also ich habe 28 Sekunden maximal im Wasser ausgehalten. Also ich habe mich da rausbewegt in einer fast schon panischen Art und Weise, als wenn ein Hai hinter mir her wäre. Dabei hat nur das kalte Wasser gebissen. Es war furchtbar. Also ich bin wirklich jemand, ich hasse kaltes Wasser und das war wirklich richtig, richtig kalt. Also der Duscheffekt war da, das hat schon alles geklappt in den 28 Sekunden, aber mehr auch nicht.
Also es gibt natürlich ein, zwei schöne Fotos dazu, ne? Ist klar, wie er da so Wie du da so rauskommst, da konnte ich natürlich nicht anders als die Kamera draufhalten.
So, und das war's jetzt irgendwie erstmal für den Teil. Jetzt mache ich das Mikrofon mal aus und dann kriegst du nämlich jetzt eine Abreise.
Nein!
Inzwischen haben wir den wievielten nochmal?
Jetzt die Quersumme oder den wirklich?
Mann, sag einfach Datum.
Nein, den 13. Juli.
Ja, sag ich doch. Und wir sind inzwischen wo?
In Schottland.
Yes, wir haben Irland jetzt inzwischen den Rücken gekehrt. Und man muss tatsächlich sagen, das ist uns sehr schwer gefallen, weil es am Ende nochmal so ein richtiges Sahnehäubchen gab. Wir sind dann nämlich, und an dieser Stelle tatsächlich mal ein großer Dank an den Gezeitenpapst Wilfried Krusekopf, der uns nämlich hinter den Kulissen ständig per E-Mail mit neuen heißen Tipps versorgt. Und einer von diesen Tipps war, ihr müsst auf jeden Fall Rathlin Island anlaufen. Das liegt sowieso auf dem Weg, wenn ihr aus der irischen See rausfahrt. Das ist ein Juwel, so hat das ausgedrückt in der Mail. Und wie würdest du sagen, hat das getroffen?
Das ist, das trifft sehr.
Ja, wir sind dahin gesegelt. Rathlin Island ist auch extrem tricky, liegt so an der Nordostküste von Irland. Dazwischen Rathlin Island und dem Festland gibt es den Rathlin Sound oder auch das Rathlin Race. Also strömungstechnisch auch eine ganze Seite im Reeds. Da weiß man genau, aha, Obacht. Und das haben wir dann auch gemacht und sind da auch wirklich ganz gut reingekommen. Und dann haben wir in unserer grenzenlosen Klugheit einen Spaziergang angesetzt. Ne? Der war super, weil da kam dann mal die Sonne raus. Ist sowieso interessant, je weiter man nach Norden kommt, wenn dann auf einmal so ein Sonnenstrahl ins Boot fällt, dann stürmen immer beide hier zum Niedergang und versuchen schnell ein bisschen von diesen Photonen zu erhaschen. Und da war es halt so, wir sind losgedackelt auf Rathlin Island, was wirklich wunderschön ist. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Insel, die so für diese Kargheit und dieses Grüne und Lasche so des Nordens von Irland und auch von Schottlands wirklich so beispielhaft was steht. Ja, und dann sind wir so gelaufen und dann kam es, wie es kommen musste. Es fing erst an so ein bisschen zu drizzeln, also zu nieseln. Und dann kam der Regen immer heftiger und ich glaube, ich persönlich war schon bestimmt 2 Jahrzehnte nicht mehr so durchnässt wie da.
Ja, vor allen Dingen ist das so albern. Wir sind jetzt irgendwie über 50 Tage unterwegs und es regnet mal öfter mal. Und dann, ich bin jedes Mal, wenn wir irgendwie einen kleinen Ausflug gemacht haben, habe ich meinen Rucksack gepackt. Ja. Der Micha musste immer warten.
Ja, dann raschelt er immer rum irgendwie so und man denkt, Mann, das könnte doch jetzt mal losgehen. Ja. Nein, raschel.
Dann kommt da die Regenhose rein, die Regenjacke und noch was zum Trinken und was zum Essen und den Fotoapparat.
I hate it.
Ne? Und dann, aber da haben wir nur einfach, ich habe eine kurze Hose angehabt, meine Jogging-Schuhe und eine Regenjacke hatte ich immerhin mit. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ich bin in meinem Leben, glaube ich, nur 1-2 Mal so nass gewesen wie da.
Also unfassbar. Also bei mir war es tatsächlich so, also wir sind dann da, die Idee war natürlich, was man auf so einer Insel macht, wir laufen zur Spitze zum Leuchtturm und das haben wir dann auch gemacht und haben uns dann durchgekämpft und dann wurde der Regen immer schlimmer und die Kühe standen rum und die Schafe standen rum und es war eigentlich wunderschön, weil es auch so ein bisschen neblig war, also so wie man sich es halt vorstellt und auf dem Rückweg sind wir dann halt die Straße zurückgelaufen, weil wir gedacht haben, jetzt müssen wir auch mal wirklich so ein bisschen mit Tempo zurückkommen. Und da war es dann eben so, die Straße ging so hoch und runter und in den Senken sammelte sich dann auch immer das Wasser. Und zum Schluss bin ich da einfach nur durchgelatscht. Am Anfang hat man noch so versucht, die größten Pfützen so ein bisschen zu umlaufen, aber es war total egal. Wir sind einfach durchgelatscht und so. Egal, es war total hirnig, aber nichtsdestotrotz war am nächsten Tag dann auf einmal richtig schönes Wetter angesagt. Ne? Das war einfach großartig. Und dann haben wir tatsächlich so durch Zufall dann noch so einen Ausflugsbus da erwischt, der zur anderen Spitze der Insel, weil Rathlin Island ist nämlich die einzige irische Insel, die tatsächlich 3 Leuchttürme hat. Und dann sind wir eben zu dem 2. Leuchtturm auch noch hingefahren mit diesem Bus, mit einem sehr charmanten Busfahrer. Und da haben
Das Witzige war, dass wir eigentlich nur neugierig waren, weil da so eine Fähre vom Festland rüber kam. Ja. Und wir wollten einfach im Hafen ein bisschen gucken. Und dann stand da halt dieser etwas einfache, schon etwas betagte Bus rum. Und dann haben wir halt da gefragt. Und der Busfahrer war total nett und meinte, ja, ja, in 5 Minuten, wenn die Leute da alle rauskommen aus der Fähre, dann könnt ihr da mitfahren, bei mir mitfahren. Ja, und dann haben wir das einfach gemacht. Ne?
Und dieses Rathlin Island, das war von Anfang an total geil, weil wir kamen da an und da war dann eben der Hafen. Meister, der wies uns dann Platz zu. Wir sind natürlich gleich im Hafenbecken und auch ich bin im Hafenbecken auf Grund gelaufen. Ja, ich habe deinen scheiß Blick schon gesehen. Ich stand an der Pinne und hab mich, und das kann ich auf dem Track beweisen, ich bin im tiefen Bereich gefahren von der Karte, aber nichtsdestotrotz sind wir aufgelaufen. Also war schon irgendwie, und ich stand an der Pinne, ich war schuld. So.
Das ist doch Quatsch, wir sind ja ein Team, Mann.
Ja, nee. Nee, Schuldzuweisung muss sein.
Nein, guck mal, ich habe ja auf der Gangway gestanden und geguckt und gedacht, Scheiße, ist zu flach. Und dann habe ich das gesagt und das habe ich vielleicht auch zu spät gesagt. Und man könnte jetzt auch sagen, ich war mit daran beteiligt.
Na gut, ne? Wenn du willst. Nee, auf jeden Fall sind wir kurz stecken geblieben im Sand, dann wieder rückwärts da raus und dann zu diesem Hafenmeister. Und mit dem haben wir so erstmal gar nicht geredet. Also wir haben dann festgemacht, dann ist er wieder weg, so wie die halt so sind. Und später haben wir mit dem geredet und hat man sofort gemerkt, der ist kein normaler Hafenmeister, ne? Weil die freundlich waren die alle, aber der hatte so einen Wortwitz und der hat so ein paar Jokes auch gemacht und so, wo man gleich dachte, der ist irgendwie so ein bisschen... Der ist so ein bisschen intellektueller unterwegs, sag ich mal. Womit ich jetzt anderen Hafenmeistern jetzt nichts unterstellen will. Aber man hat einfach gemerkt, da schwingt noch so ein bisschen mehr mit. Und den haben wir dann nachher auch wirklich sehr, sehr gut kennengelernt, Stuart. Und den habe ich dann natürlich auch gleich interviewt, weil mich das so interessiert hat. Auf so einer kleinen Insel, das stellte sich raus, er lebte auch tatsächlich mit seiner Frau. Und ich wollte wissen, wie das eigentlich so ist.
Stuart, how is it to live on a little island like this?
It's truly marvelous. It's absolutely wonderful. In fact, every day I wake up thinking what a lucky man I am.
Why is that?
Well, I have no noise pollution, no light pollution, no sound pollution. People are really nice. There's no police needed on the island. There's no crime. Everybody gets on. And the Guinness is great.
Yeah. But... No crime, is that really true? I saw the surveillance camera over there.
Ah, well, that's for the council. The council like to keep an eye on things. Well, you know, there we are.
Okay, but you know everybody by name on this island, right?
Yeah, pretty much.
I mean, how much people are living here anyway?
About 140 people to 150, full time. There's lots of people who come and go during the summer, mm-hmm. but yeah, it's about that 145-50, yeah.
And then you have some tourists that come for 2 or 3 months, and that's about it, right?
Yeah, that's right. So the tourists start April time, finish September, and we have a lot of sort of visitors that stay. 250,000 seabirds. Mm-hmm. Yeah.
I saw them. Yeah. They are shitting all the rock down there.
Oh, the smell is dreadful. But the birds are wonderful.
Yeah.
And all the birds now, this time of year, the puffins and the guillemots mm-hmm. and razorbills, they're all jumping off the cliffs. Yeah. So the dads are in the water going, come on into the water. And the mums are going, no, stay on these cliffs. Stay on the cliffs. It's 300 foot. Yeah. So, and the jumplings are jumping off. It's great.
Yeah, and you told me you are doing sound experiments or sound design with these sounds of the birds.
Yeah, I record the sounds of nature from Rathlin Island, the birds and the sea and the storms. Yeah. Then I mix it with sub bass called sine tones to give people sound massages to reduce pain, stress and anxiety.
Yeah, that's what you're doing in winter, right? Sound therapy.
Yeah, and I teach doctors at Queen's University mm-hmm. during the winter. And then I work on the harbour with you you folks with boats in the summer.
So an island like this is a very good has a very good atmosphere to do experiments like this, for example, in winter time when there's not so much to do.
Yeah, so in the summer everybody kind of works with the tourism, fish and farming, and in the winter we do our own thing. Mm-hmm. That's when it's our own time. So we paint, make music, sort of do a bit of teaching, this, that, and the other. Everybody does lots of jobs. Mm-hmm. That's what islands are about. But yeah, so there's people making food out of the seaweed, mm-hmm. and then they'll be playing Baroque music in Belfast or Berlin or Leipzig. Yeah.
And if you had to leave Rathlin Island, what would be the thing you would most miss?
The peace, the quiet, the landscape is just breathtaking. And the connection with the land and the sea, and yeah, no, it's in your soul, it's in your very being. Yeah.
That's how a very happy man sounds like.
Absolutely. If I'm not cleaning the toilets and picking up the litter, you know.
Thanks a lot, Stuart.
Hey, you're very welcome.
140 Leute, Wahnsinn, die sich alle kennen. Er hat uns später dann noch erzählt, als sie dann hier hingezogen sind nach Rathlin Island, mussten sie wirklich tatsächlich sowas wie ein Vorstellungsgespräch führen mit den Inselbewohnern. Also, weil da wird dann quasi so ein bisschen beschlossen, wer auf die Insel ziehen darf und wer nicht, und macht tatsächlich auch so ein bisschen Sinn, weil es gibt keine Polizei, es gibt keine Behörde, es gibt kein Amt. Man muss da so ein bisschen für sich klarkommen, und er hat das so schön beispielhaft erklärt an einem älteren Herrn, der eigentlich schon so halb blind ist, der da immer noch mit seinem Auto durch die Gegend fährt, der natürlich auf dem Festland gar nicht mehr fahren dürfte, der würde sofort aus dem Verkehr gezogen, aber auf dieser Insel, da wird das irgendwie seit Jahren geduldet. Und der Stuart, der hat uns dann eben auch so ein bisschen von, da hat er ja auch gerade im kurzen Interview schon erzählt, der macht so Sounddesign und hilft dann mit Leuten mit Behinderungen, die vielleicht irgendwie nur noch mit kleinen Fingerbewegungen dann oder mit einem Augenblinzeln können, die dann mit der Hilfe dessen, was er da so fabriziert, dann doch Musik machen, Musik erleben und sich selber auch nochmal anders erleben. Das war schon sehr beeindruckend, was er da so erzählt hat. Wir haben ihn dann zu Hause auch noch besucht, ne?
Ja, der hat uns dann quasi eingeladen, dass wir uns das mal angucken, und das war wirklich sehr beeindruckend, was der da an Gerätschaften rumstehen hatte. Und diese haben da sehr einfach, die leben da sehr einfach, weil sie halt auch offensichtlich immer noch dabei sind, das alles aufzubauen. Also ich glaube, auf Dauer wäre das jetzt nicht so meins, aber ich fand das schon beeindruckend, allein schon da zu stehen auf dem Grundstück und diese Stille zu hören. Also das ist schon,
da, also diese Landschaft schon, ja, war unglaublich, ja, muss man echt sagen. Ja, und deswegen ist es uns dann eben auch tatsächlich sehr schwer gefallen, da von Rathlin Island dann am nächsten Morgen dann loszulegen. Da war es dann, um mal wieder auf was Segeltechnisch zu kommen, Tidensklaven sind wir ja sowieso, aber da mussten wir quasi drei Sachen übereinander bringen. Ne? Also Punkt 1, wir mussten, es gibt nur ein Zeitfenster von 1,5 Stunden, wo man von der Insel wegkommt, ohne mit Overfalls, Eddies und diesem ganzen Quatsch, also sprich Strudeln, brechenden Wellen und so zu tun zu haben. Da gibt es ein sehr enges Zeitfenster. Da muss man raus. Das ist schon mal gesetzt, weil da geht gar nichts anderes. Dann muss es aber irgendwie auch noch passen mit der Strömung da in der irischen See, weil letztendlich, es war eine 4 bis 5 vorhergesagt, und eine 4 bis 5 mit dagegen laufender Tide ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Also konnten wir nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt da rausfahren, damit auch das noch letztendlich passt. Und dann musste es nach hinten raus auch noch stimmen einigermaßen. Aber das war der unwichtigste Teil, weil hier in Schottland ist jetzt auch nicht so viel Tidenhub. Und den haben wir dann eigentlich weggelassen. Und dann hat es ja im Endeffekt dann auch ganz gut gepasst.
Ja, und dann sind wir nach Giga Island gekommen, ne?
Ja, genau.
Gestern, da gab es zwei Buchten zur Auswahl. Die erste war sowas von pickepacke voll mit vor an Mooringtonnen liegenden Segelbooten, das hätten wir gar nicht gedacht. Ne? Ich glaube, irgendwie über ein Dutzend Boote.
Das sah so ein bisschen aus wie in der Karibik. Ne?
Ja, echt schlimm. Also wirklich. Und dann sind wir halt gleich weiter dran vorbeigesegelt und haben dann die kleinere Bucht genommen. Da waren wir dann nur mit einem anderen Segelboot, und das war sehr schön.
Ja. Und dann aber am nächsten Morgen direkt wieder um 7 Uhr weiter. Herrlich, dieses frühe Aufstehen.
und dann hier rübergefahren zum Loch Tabbert. Und das ist jetzt hier einfach sensationell. Aber dazu dann vielleicht später mehr, wenn wir uns ein bisschen hier in Schottland eingegruft haben.
Was ich aber interessant fand, war die Vorstellung, dass das hier schon zu den inneren Hybriden gehört. Ne?
Das finde ich schon toll. Ja, ja, das stimmt. Na, soweit bis hierhin erstmal. Ich würde mal sagen, alles Weitere zu Schottland dann in der nächsten Folge. Und da machen wir dann auch eine kleine Geschichte zu unserem Equipment. Da so eine kleine Bestandsaufnahme. Was hat sich bewährt und was war irgendwie eher Schwachsinn, dass wir es mitgenommen haben. Und bis dahin sage ich jetzt mal, oder wir sagen Ahoi!
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt
Junge, komm bald wieder nach Haus.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.